Was ist los? Na, wie geht's? Da sind wir wieder. Und täglich grüßen die drei Typen hier von Baywatch Berlin. Es ist echt, es ist die Jubiläumswoche. Für alle, die das nicht mitbekommen haben, die gesagt haben, haben sie jetzt denn wirklich gar nichts anderes mehr zu tun? Was soll das hier? Jeden Tag werden wir hier so von der Seite angequatscht, von diesen Typen von Baywatch Berlin. Und immer zu so ganz merkwürdigen anderen Uhrzeiten kommen dann hier irgendwelche Folgen raus.
Wir verkommen zur Gilde der RadiomoderatorInnen.
Das wollte ich nämlich sagen.
So muss man es doch sagen.
Ja, ne? wir sind die akustischen Pfahlsitzer vom großen Heidepark namens Podcast-App.
Was einst was ganz Besonderes, Edles und Erlesenes war, ein Schluck Champagner im Kristallglas, ist jetzt eine Dose Fanta.
Ja, irgendwie Weißwein aus dem Tetrapack.
Ja.
So, Halli, wir haben immer noch nicht verlernt, wie man Werbung macht für sein Produkt.
Naja, aber ich finde jetzt gerade an so einem Tag jetzt, ne,
wo man Fanta.
Nein, heute, also ich muss sagen, ich habe heute Shampoos für alle mitgebracht.
Ja.
Ich habe richtig was erlebt.
Ja.
Soll ich mal direkt anfangen?
Ja, mach, ja.
Also ich war heute beim, danke auch für die Komplimente, ihr habt es ja schon gesehen, beim Barber.
Oh nein.
Ich habe mir den Bart auf Temperatur bringen lassen, also einfach stutzen lassen. Das ist ab und zu nötig, weil der Bart hat die Eigenheit, dass wenn man den ab und zu selbst rasiert, da bleibt immer hier und da ein langes Haar stehen und irgendwann sieht man aus wie Räuber Hotzenplotz.
Ja, pass mal auf, ich habe heute selber rasiert. Wie findest
du? Hast du gut gemacht, aber du bist ja auch vom Fach. Aber auch bei dir sehe ich das ein oder andere Haar, was so ein bisschen zu lang ist.
Nein, man muss optisch schneiden, wie bei einem Buchsbaum.
Das ist erstmal das Geheimnis, möchte ich allen ZuhörerInnen, also im Grunde hier verbietet sich das Gendern, also allen Zuhörern nochmal mitgeben, die sich selber einen großen Bart stehen lassen wollen.
Na, wer weiß,
man muss nach Auge schneiden, man darf nicht einfach so nach Symmetrie schneiden, man sagt, das, was ich links wegnehme, muss ich auch rechts wegnehmen, falsch, siehst du aus wie ein Idiot, also man muss das wirklich nach Auge machen. Und hin und wieder muss ein Fachmann oder eine Fachfrau ran. Und da bin ich relativ wahllos, an die Frisur lasse ich nur meine Lieblingsfriseurin, aber an dem Bart im Grunde jeden, der sagt, ich kann mit dem Rasiermesser irgendwie was ausrichten. Und heute habe ich aber einen Fehler begangen, weil ne, es ergibt sich ja so, dass man beim Friseur hat jeder so sein Briefing, ne? Zum Beispiel bei meiner Friseurin Sanne sage ich immer, Mensch Sanne, wie geht's, bla bla bla. Ja, so wie immer einfach, ne? Hier so ein bisschen kurz und da weiß der Bescheid und dann geht's los, das ist auch das Schöne. Und beim Barber ist mir eine Sache aufgefallen, ich war mit Joko in Südafrika, waren wir so witzig drauf und sind da zum ortsansässigen Barber in Kapstadt gegangen und wir haben uns danach super wohl und frisch gefühlt, aber auf Fotos, die ich ein Jahr später betrachtet habe, habe ich gesehen, wir sehen aus wie Vollidioten, denn es gibt welche, die machen so ganz krasse Kanten rein in den Bart.
Ja, klar,
also da
ja.
Siehst du aus, als ob du mit einem Geodreieck erfunden wurdest. Von Gott selber, ne? Weil das alles zu gerade ist, zu genau und zu perfekt. Du siehst einfach.
Also ja, du siehst eigentlich aus wie dein eigener Avatar.
Exakt. Und ich sah wirklich auf diesen Fotos, euch zeige ich die, ich werde es nicht online, aber ich dachte, um Gottes Willen, was ist denn da passiert? Ist mir das wieder eingefallen. Wir waren einfach nur arglos beim Barber und sahen aus wie die Idioten, ne? Also habe ich mir Folgendes überlegt, das gehört zu meinem Barber-Briefing. Ich sage den feinen Herrschaften, die sollen bitte das nicht so kantig machen, sondern das so ein bisschen ausfaden lassen. Also so ein bisschen so. Ne, dass es nicht so ein ganz klarer Strich wird. Das sollen die bedenken, weil das möchte ich nicht. Ja? Mhm. Und die meisten sagen ja, ja und fangen dann an. Und heute hat er gesagt, no, I can't do that.
Wie, I can't do that?
Ja, er hat gesagt, ich auf Englisch, ich, nee, geht nicht.
Ich weiß, glaube ich, wo du warst beim Barber.
Moment mal, und dann sage ich, nee, ich war nicht da. Da ist immer super, wo du meinst.
Ja.
Da in Mitte, ne?
Ja, das
Fantastico, alles
da
klasse.
Da gibt es Will, der redet
genau,
auch Englisch,
nein,
der macht
der
aber,
Will,
was man will.
Der wird's, der war auch
man muss
Will.
Nur, man muss aber nur aufpassen, wenn man nicht aussieht wie Christian Lindner, weil der wäre meist einen Tag vorher
genau.
Da.
Genau. Nein, da alles Fantastico. Ich war im Friedrichshain und das war ein junger Mann. Ich glaube, er kam aus Schottland und er hat es so gemacht, dass er gesagt hat, wenn die Haut nicht tätowiert ist, ist das praktisch das Tattoo. Also alles war grün, außer seine Tattoos, wo man einfach nur die Haut gesehen hat, wenn ihr versteht.
Negativ.
So, und der hat gesagt, no, I can't do that. Und dann habe ich so entgeistert geguckt, weil das ist man ja nicht gewohnt, dass beim Friseur wird es auch sagen, ich hätte gern einen Topfschuh, und dann sagt er, nee, gibt's ja auch nicht, ne, dann wird's gemacht. Und dann habe ich gedacht, ich habe mich holprig auf Englisch ausgedrückt, dann habe ich nochmal alle Vokabeln ineinander gepuzzelt, um einen Satz zu bilden, und dann habe ich da praktisch nochmal auf Englisch formuliert, dass mir das wichtig ist, dass ich nicht so gerade kann, das steht mir nicht so, bla bla bla. Und er hat gesagt, no. Dann habe ich gesagt, wie? No. Habe ich gesagt, no? Und dann hat er gesagt, ja,
no?
wenn ich das rasiere, entsteht so eine Kante. Und ich glaube, was dahinter steckte, war, dass es offenbar so, und das können liebe Barbiere gerne mal Bezug nehmen, Barbiersstolz ist, dass wenn du als Barbier dein Werk verrichtest, dann ist es praktisch besonders gut, wenn diese Kante entsteht. Und ich glaube, in der Vergangenheit haben mich auch andere Barbiere einfach angelungen, haben gesagt, ja, ja, haben es gemacht, wie immer. Und der hat jetzt einfach gesagt, mach ich nicht. Und dann habe ich so ganz kleinlaut gesagt, ja, okay, dann mach halt, so wie du meinst.
Das ist so ein bisschen, erinnert mich an Bode, unseren Studiodesigner.
Ja.
Der sagt auch hier, wir wollen da blau, hier grün und davor noch eine Wand, sagt er, nee.
Ja, ja. Und wenn man es so sagt, kommt er auch nicht mehr. Ja. Also man muss es schon netter alles machen. Ne?
Ruckzuck ist er wieder auf dem Surfbrett. Ne?
Genau. Und jetzt war Folgendes, und darüber will ich mit euch reden. Ich habe eine sogenannte, wie wir Pandemie-Experten wissen, eine körpernahe Dienstleistung jetzt erfahren. Ne?
Ja.
Und wenn da auch nur das kleinste Sandkorn, will nicht von Sand im Getriebe, sondern Sandkorn im Getriebe ist, in der Kommunikation vor der körpernahen Dienstleistung, dann ist das richtig kacke.
Ach so.
Dann wird nämlich, kein Wort wurde mehr gesprochen. Es war Totenstille. Der hat immer nur so geatmet, mein Ohr, ich muss es kurz nachmachen. Das war alles an Kommunikation.
Nein.
Und dann hat er dieses sehr scharfe Messer rausgeholt und da an meinem Hals rumgekratzt. Mhm. Ne?
Ich schwöre dir, ich wäre gegangen. 100%.
Ich hatte aber Angst, dass er mich dann aufschlitzt direkt, wenn ich sage, sorry, I have to go. Und es war wirklich ein ganz schreckliches System. Es hat mich daran erinnert, als dass ich mal bei einer Massage war und gefragt habe, ich habe es gewagt zu fragen im Winter, ob die Zwischentür schließen können, weil es so kalt ist. Und da war eine ähnliche Stimmung. Die nächste Stunde in der Massage wurde auch nur so gemacht.
Und ist jetzt ein bisschen doll. Ist jetzt ein bisschen doll.
Ich habe wirklich, man konnte die Luft schneiden. Es war komplett unangenehm, die Situation. Und ich will einfach nochmal allen mitgeben, egal was man so sich vornimmt in sonstigen Kommunikationen, dass man sagt, man will zu sich stehen, authentisch mit sich selbst sein und auch mal das Wort ergreifen, wenn hier was schief läuft. All das nicht machen, wenn eine körpernahe Dienstleistung praktisch aussteht, dann hält man die Fresse. Dann sagt man, klasse, super, toll. Wie sind Sie zu Ihrem Beruf gekommen? Ach, ist ja spitze, ne? Also so auch Anteil nehmen und dann wird das in schöner Atmosphäre durchgezogen. Nicht diesen Fehler machen.
Aber Jakob, was können wir aus der Begebenheit da lernen? Ich will es dir sagen. Heute Abend, 20.15 Uhr, ich hoffe, Pfeife ist schnell genug, dass diese Folge vor 20.15 Uhr raus ist, gibt es 15 Minuten live Joko und Klaas.
Gibt es eine körpernahe Dienstleistung?
Quasi, also am Sender. Ich sag mal so, der Sender wird nicht zufrieden sein mit dem Output, den er heute geboten hat.
Das weiß ich nicht.
Naja, es wird so eine Vermutung aus den Proben.
Ey, was die schon alles gesendet haben, und zwar komplett ohne Zwang.
Aber mein Ding ist,
liebe Grüße,
wenn Herr ProSieben danach anruft und fragt, was das denn eigentlich war, ne? Dann werde ich ihm einfach nur in den Hörer atmen.
Achso, dann machst du es so. Ja.
Also, ich glaube,
ich habe vor allen Dingen Angst, dass es alles in den Arsch geht heute Abend.
Ja, alles ist im Arsch.
Ich glaube.
Klaas, kannst du garantieren, dass es heute 2015 auf ProSieben nicht in den Arsch geht?
Kann ich nicht garantieren. Es ist wirklich, es ist mit viel Fantasie könnte man es eine Idee nennen.
Gibt es dafür einen Krimi-Preis?
Nein.
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 Mm-mm. Ist das schmuddelig?
Nee, eigentlich nicht. Nee. Aber es ist jetzt, ja.
Also man kann aber ja sagen.
Ich kann gar nichts sagen. Ich kann einfach sagen, guckt euch das an oder lieber nicht.
20.15 Uhr, ne? Primetime.
So ist das.
Relevanzoffensive auf ProSieben. Ja.
Also so viel Joko und Klaas gab es noch nie.
Nee.
So, jetzt sage ich aber nicht mehr.
Man kennt dich in- und auswendig danach.
Ja, ja. Und jetzt wollen wir aber nicht mehr erzählen. Ja. Jetzt ist Schluss hier. Ich kann über die körpernahen Dienstleistung übrigens aus der
Stimmt, du kennst ja die Gegenperspektive.
Ja, also ich wollte fast sagen, aus der Täterperspektive. aber
du warst ja jahrelang körpernahe Dienstleister.
Ich bin körpernahe Dienstleister gewesen.
Bist es eigentlich auf gewisse Weise auch heute noch. Viele haben ja den Fernseher sehr nah an sich dran.
Hm. Ja, ich bin der magische Haarewäscher, war ich oft.
Ja.
Und da hat man ja den Leuten das Trinkgeld abgepresst. Indem man den so richtig geil die Haare gewaschen hat.
Ja.
Ja, also das musste er am Anfang sowieso die ganze Zeit machen. Da sagt dann also der Friseur dann, gerade in meinem ersten Betrieb, in dem ich gearbeitet habe, der mich immer Herr Doktor genannt hat, ne? Der Chef, der hat immer der hat nicht Klaas gesagt oder so, oder Auszubildender, der hat immer gesagt, Herr Doktor, kommen Sie mal. Und dann habe ich gesagt, so angetrabt, ja, was ist? Herr Doktor, einmal durchwaschen. Und dann bin ich also mit der Dame oder mit dem Herrn dann zum Waschbecken. Und bei etwas älteren Damen gibt es noch das Kopfüber-Waschbecken, weil denen immer schlecht wird, wenn sie den Kopf so nach hinten legen. Und naja, und dann habe ich dann, nimmst du die Haare, dann greifst du so in den Nacken hinein, ne? Das ist ja auch schon eine intime Stelle, ne?
Ja.
Greift man so hinein, das waren also noch Zeiten da, 1964, wenn ich das gemacht habe, da haben wir keine Gummihandschuhe angehabt.
Nein.
Und da haben wir dann so die Haare ins Becken gelegt und dann habe ich da angefangen. Und dann gab es ja diese normalen Sätze, die man immer so sagt, habe ich gesagt, ist die Temperatur so angenehm?
Oh.
Und dann habe ich immer so ein bisschen kalt, so lauwarm gemacht, ja? Und dann irgendwann, und dann ging es eigentlich richtig los. Dann habe ich gesagt, die Temperatur ist also so angenehm. Ist der Druck auch angenehm? Dann haben sie gesagt, ja, junger Mann, wie viele Finger haben Sie? Ich habe gesagt, 10, aber ich weiß sie einzusetzen. Massier.
Ja.
So, dann habe ich alles wieder ausgespült und dann war vorbei. Und dann gab es besondere Kunden, die einfach schon so eine, ja, das ausgestrahlt haben, weil jetzt gar nicht großartig erstmal einen Streit haben musste, damit die körpernahe Dienstleistung jetzt irgendwie schon zur Zwangsveranstaltung wird, zumindest für mich als Friseur. Also da gab es einen, der hieß, ja, den Vornamen kann ich ruhig sagen, der hieß Rico, lebt nicht mehr, war stadtbekannt dafür, dass er also, ja, Etablissements betrieb. Der hat seinen 500er Mercedes meist so vor der Tür geparkt auf dem Bürgersteig, dass die Tür nicht mehr aufging. Vom Friseur, so nah davor. Ja, also ist dann rein. Dann musste ich auf seinen Wunsch, seine grauen Haare, die nur noch als Kranz da waren, die musste ich so pipigelb färben. Das war seine Ansage, gesagt, diese Farbe. Und dann waren die nachher so richtig so uringelb. Und der ist dann aber, weil der immer nachts viel gearbeitet hat, ist er dann immer eingeschlafen während dieser Behandlung da und hat dann über 3 laufende Föhne drüber geschnarcht und hat wirklich immer gerochen wie so eine alte Schublade, die lange keiner mehr aufgezogen hat. Das, was einem so entgegenkommt, wenn man denkt, oh, da war das Brot drin.
Warst du ein engagierter Azubi? Also so.
Ja, am Anfang
nicht
so. Hast du
den Job geliebt oder war das ein Slacker, wie man damals gesagt hat?
Naja, also wir hatten nicht so viel zu tun. Ich habe eine Bewerbung geschrieben und dann wollte ich nach Mallorca in Urlaub mit meinen Freunden.
Genau sowas.
Ja, und dann haben die mich genommen, habe ich gesagt, der ist ja geil. Und dann habe ich am ersten Arbeitstag die Kundenkartei, die noch also auf Papier noch in so einem Karteikasten richtig war, habe ich so durchgeblättert und oben rechts stand immer das Geburtsdatum. Und da stand dann 1928, 1935, 1941 und ich dachte, jawohl, hier sind wir ja richtig. Ja, und so war es dann auch. Und dann habe ich aber nach 7 Monaten habe ich dann da die Säge geschrieben. Es war zum Beispiel so, da war keiner im Laden, also Laufkundschaft gab es sowieso nicht. Und halt die normalen Stammomas waren auch alle versorgt und war niemand da. Und dann standen wir 3 Auszubildende, die 2 Mädchen und ich standen dann zusammen. Und haben uns unterhalten und gewartet, dass jemand reinkommt. Dann kam der Chef und hat gesagt, bitte im Laden verteilen, damit wir also nicht so aufs...
Das finde ich aber richtig, weil ich würde nicht in den Laden reingehen, wo schon so welche so klönen, die da eigentlich arbeiten sollen. Ne?
Ja, aber was sollen wir denn arbeiten? Es war alles sauber.
Nee, da,
wie so ein Western-Saloon.
Der war aber auch nur 40 Quadratmeter groß gefühlt. Da stand einer hier, einer da, einer da.
Ich würde auch nicht in ein Geschäft gehen, stellt euch das folgende vor, zum Beispiel ein Klamottengeschäft, wo am Tresen jemand sowas aus einer Tupperdose isst. Selbst wenn ich da dringend was brauche, würde ich da nicht reingehen.
Es gibt einen Blumenladen. Das ist zu privat. Es gibt einen Blumenladen bei mir um die Ecke und da ist es so, die haben eigentlich tolle Sachen. Ich gehe aber nicht immer rein, weil die Besitzerin immer davor steht und qualmt.
Ja.
Und zwar direkt vorm Laden.
Das finde ich nicht in Ordnung.
Die bläst den Rauch in die tollen Blüten.
Ja. Das geht nicht. Aber hast du denn auch mal jemand mit Hass gekämmt?
Ja, klar. Es gab einen, dem gehörte ein großer Elektrofachmarkt in Oldenburg.
Mhm.
Ich sag jetzt nicht, wie der heißt.
Hans-Dietrich Mediamarkt?
Nee, anders. So ähnlich, nee, eher so eine private Veranstaltung. Ja. Der hatte einen gelben SLK. Und wenn der kam, da wusste man schon, also, ja, da war so ein Typ, Chef alter Schule und der hatte jetzt also nicht so viel Respekt für den Idioten, der ihm da die Haare abschneidet, weil sie nun mal leider wachsen. Ne? Ja, und dann... Und dann musstest du da ran, ne? Und der hat dich da angeguckt mit einer Verachtung. Wirklich wieder, der hat mich beurteilt und gesehen, wie ein Mensch zweiter Klasse und hat mich da immer so über den Spiegel so beobachtet, was für ein Idiot das wohl ist, dass der hier Friseur geworden ist. Jetzt mach hinne.
Oh, furchtbar.
Naja, so einer. Ja, aber irgendwann hat er mal, das war sehr gut, kann ich mich noch gut daran erinnern, da hatte ich meinen Kamm und meine Schere da schon hingelegt an den Platz und war aber noch irgendwo am, ja, wie man als Friseur so rumfliegt, so durch den Saal hier noch und da noch was macht. So ähnlich wie Chris hier, so der eigentlich immer, man hat immer das Gefühl, immer, man hat wahnsinnig viel zu tun. Es gibt so, und das muss man als Friseur auch ausstrahlen, dass man immer 10 Sachen gleichzeitig macht.
Ja.
So, das kann, Chris kann das sehr gut, ein paar andere auch noch, dass man also so darstellt, hier ist gerade Schwung in der Bude. Ne? Das habe ich gemacht und dann hat er meine Schere angefasst und hat so mit der Schere rumgespielt. Dann habe ich gesagt, legen Sie die wieder hin, die können Sie gar nicht bezahlen. Und dann hat er sich so erschrocken, dass er danach einigermaßen aufgetaut ist.
Ach.
Ja, sehr das gut. War gut. Ja.
So ist das. Hast du dir eine Ansage gemacht?
Ja, und gekifft haben wir viel. Ja, kann man jetzt so sagen. Ist ja bald legal, ne? Kann ich jetzt die alten Kamellen wieder rausholen? Ich musste immer samstags Shampoo einsortieren, wenn neue Lieferung kam. Da habe ich mir einen reingedübelt und habe dann wirklich unten im Lager gestanden und habe so zugesehen, dass die Shampoo-Flaschen so ganz exakt hintereinander stehen im Regal. Also es war, sah besser aus von der Produktpräsentation als in jedem Douglas, aber es war unten im Keller. Es war praktisch nur unser Lager zum Auffüllen, wenn wir was brauchten, was oben leer gegangen ist. Aber es sah unten so geil aus, weil ich in dieser, mich so verloren habe in der Tatsache, die Shampoos so ganz ultra perfekt hintereinander aufzustellen. Weil es in meiner vollgekifften Welt nichts anderes gab, was wichtiger gewesen wäre, als genau so das auf den Millimeter da. Das hatte was echt Meditatives.
Schmitty, aber ich habe gerade eine Idee, wenn das Hanf freigegeben ist, ne, wenn es legalisiert ist, ne, dann muss es doch Menschen geben, die dann den Richtwert mal definieren, ab wann ist es zu viel? Und wollen wir das nicht mal testen, dass wir mal gucken, ab wann ist es zu viel, damit wir auch im Fernsehen den Leuten sagen können, hier jetzt mal lieber Stopp. Weißt du, da könnte auch ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin dabei sein und die dann begleitet und sagt, hier wäre es jetzt wohl doch zu viel gewesen.
Ich wünschte, ich könnte da sagen, jawohl, lass machen, ne? Aber ich vertrag das so dermaßen nicht, das ist unfassbar. Nee,
ich vertrag das auch nicht, ich habe das wirklich früher mal und so, ich mache das auch nicht mehr, weil man wird ja auch, wenn man das hier so andauernd macht, nicht jeder von
auch
mir
aus. Das möchte ich aber mit euch machen.
Können wir ja mal machen, aber das, wenn das jetzt so, es gibt ja Leute, die damit sehr gut auch über Jahre zurechtkommen und so, aber die allermeisten, muss man sagen, die wären ja schon ein bisschen döspaddelig so auf Dauer, ne? Und das wäre bei mir auch so gewesen.
Ich nicht auf Dauer, ich bin ab dem ersten Zug überspringe ich diese Phase, die das anscheinend Spaß macht. Mir ist sofort schlecht, ich krieg so Hitzewallungen und mir wird ganz käsig.
Glaubst du?
Und ich denke, ich muss
glaubst
kotzen.
Glaubst du, Schmidt?
Ich glaube, also wenn man das macht. Und ich glaube, ich war damals, war ich Angestellter, so Ferienjob in der Bosch, ne, in Homburg, so da
was
am Fließband. Autozulieferer.
Aber wirklich Bosch?
Ja, Bosch.
Das heißt nicht Burg auf Saarländisch, sondern?
Nix, die Bosch.
Ich war auf Bosch.
Man war auf der Bosch, da gab es nämlich verhältnismäßig viel Geld und gut Geld.
Ja.
Und da hatte man aber so einen Scheißjob, teilweise auch so mit so langen Handschuhen bis zu den Schultern.
Nee, das war nicht bei Bosch.
das waren die körpernahen Dienstleistungen.
Nee, das war also in deiner Zeit als Rinderbefruchter.
Ja, stimmt. Ja, aber so hat man ausgesehen, hat eine Gasmaske an, musste dann irgendwelchen Sachen da rumrühren. Und da bin ich in der Mittagspause, kam der mein Chef, also so der Chef von dieser Abteilung da, und der wollte einen wegdübeln in der Mittagspause. Und da habe ich gedacht, ja komm, mach ich mit, ne? Das war die Hölle auf Erden. Danach in Gasmaske, in diesen langen, mit diesen langen Handschuhen. Und ich hatte so wirklich so Ringe aus Hitze, die so von unten nach oben gestiegen. Mir wurde kurz übel. Ich hätte fast in die Gasmaske gereiert, so. Und das war der
Hölle. Du hattest auch noch Angst vor den eigenen Armen in diesen Handschuhen.
Ja. Und seitdem, das war so schlimm. Und ich musste da 5 Stunden da noch rumschrauben, ne?
Ja.
Und das war so schlimm. Dann habe ich Jahre nichts mehr. Und dann erst wieder auf der Fahrt in unseren Skiurlaub mit Florida, ja, haben wir ja schon mal berichtet. Ja. Da diese Cookies da genommen. Brownies, und das war auch keine, das war.
Das war auch schlimm, ja.
Naja, die haben halt so, genau, das ist.
Aber gar kein Fun.
Die kam wie das Finanzamt, ne? Wenn man schon gar nicht mehr damit gerechnet hat.
Ja. Ihr merkt, ich bin so ein bisschen reserviert heute.
Naja, geht, ehrlich gesagt.
Doch, wirklich.
Warum bist du denn so reserviert?
Also du bist reserviert. Wieso?
Naja, weil ich krieg die ganze Zeit einen Anschiss in letzter Zeit.
Von wem?
Seit wir hier täglich senden, ne? Finde ich, muss man noch mehr aufpassen, was man sagt.
Mhm.
Weil es kommt so die, aus irgendeinem Grund kriegt man mehr Resonanz darauf, vielleicht weil die Leute so in denken, sie müssen das jetzt schnell an diesem Tag noch unterbringen.
Und damit wenn ich morgen schon wieder da drauf
morgen kriegen. Wieder ein anderes Thema oder ja, was so. Wieder dasselbe. Irgendwie oder wahrscheinlich beim wöchentlichen Rhythmus haben sie es wieder vergessen bis zur nächsten Folge, bis man da wieder im Blödsinn. Ich krieg's nur ab, Leute. Ich krieg, der was Tenor
denn,
ist.
Was hast du denn gemacht?
Ja, ich habe doch hier berichtet, dass das Leben jetzt gerade nicht so sonnig ist, wenn man da im Studio war und dann kommt man mit Kopfschmerzen, fährt man heim und es regnet aufs Autodach und so und dann muss man sich ganz viele Schuhe bestellen.
Ach, du hast deine First World Problems da ausgerollt und dann kamen Leute mit echten Problemen?
Nee, die haben nur gesagt, Mensch, das ist ja dekadent und ich soll mich ficken da mit meinem Job.
Ja, ich wollte so jetzt nicht sagen, aber ja, so. Recht haben sie.
Ja. Und jetzt wundere ich mich wieder, jetzt frage ich mich wieder. Hier, Mr. Barbershop, ne? Das Herr ist
Schmitty, ich hatte mir nach
wieder.
All den Wochen, habe ich mir gegönnt, dass mal jemand mir kurz den Bart richtet.
Also das war ja überhaupt nicht meine Absicht. Es ist natürlich...
Ja, stell das mal richtig, Schmitty.
Natürlich haben wir einen Traumjob, natürlich haben wir ein Traumleben, aber da ist auch nicht immer Sonnenschein. Da ist halt auch mal ein bisschen...
Ja, ich war auch, ich habe ganz schlecht geschlafen.
Ja?
So, ja. Hab schlecht geschlafen.
Ja.
Oh ja, das
nein,
ja.
Ich hab ganz schlecht geschlafen.
Da sollen sie mal was drüber bringen.
Weil ich zu spät gegessen hatte, habe ich schlecht geschlafen und bin aber trotzdem
was
heute...
Was hast du denn gefressen?
Fleisch.
Ach ja, du warst ja essen. Ja,
ich war essen gestern, ja. Genau. Ja, war essen mit Bierbegleitung.
Ach, hast du nicht Wein getrunken?
Nee.
So nennst du Herr ProSieben?
Na, wir waren essen, genau, war schön.
Aber hast du dich an den Carbs ferngehalten, von den Carbs?
Welche sind das?
Hast du Pommes gegessen?
Nee.
Hast du Brot gefressen?
Ja.
Ah, das ist nicht gut.
Ja, die haben das auf den Tisch gestellt, was soll ich denn machen?
Ja, nicht.
Ich habe den ganzen Tag, habe ich mir das vom Mund abgespart, wenn du das sagen würdest. Und dann stellen die das als erstes auf den Tisch, was soll ich denn machen? Ich habe auch danach noch, wie heißt das, dieser angebratene Vanillepudding.
Oh, Creme Brûlée.
Ja, das habe ich
hast auch. Ja, ist auch richtig so. Ist auch lecker. Ja,
und ich krieg's dann wieder ab. Ich krieg's wieder ab, dass meine Sachen da First World Problems. Ich wollte eigentlich erzählen, dass ich seit 3 Jahren es nicht geschafft habe, mein Sky-Abo zu kündigen. Was super dumm ist, wenn man sein Sky-Abo nicht rechtzeitig kündigt.
Mhm. Dann kostet das immer so 1.000 Euro im Monat.
Es ist wie Scientology. Es wird auf Dauer sehr, sehr teuer.
Ja.
Und ich bin jetzt im höchst annehmbaren Preissegment.
Oh, in der angelangt. Pyramide ganz
wirklich
oben.
Die Pyramide.
Ja.
Wirklich, also da ist kein
Ron Hubbard Preis.
So, und das seit 3 Jahren, weil ich jedes Mal, ich stelle mir sogar einen Wecker, ich muss irgendwie im November, muss ich das Ding kündigen.
Ja.
Und jetzt wollte ich es machen, habe dran gedacht und dann war es 2 Tage zu spät.
Ja, und jetzt musst du das, aber dann
jetzt muss ich das weiter, ein weiteres Jahr den Höchstpreis bezahlen.
Aber guckst du dir dann wenigstens alles schön an, um denen es richtig zu geben?
Ich gebe es denen richtig, ich gucke da denen alles weg.
Ja, du musst alles leer gucken jetzt, aus Rache. Ja, das ist wie dieser Mann, der in China jetzt aus dem All-You-Can-Eat, der hat ein Hausverbot gekriegt beim All-You-Can-Eat-Restaurant, weil er einfach zu viel gefressen hat.
Ja.
Der hat irgendwie so ein halbes Schwein, irgendwie 30 Flaschen Sojasauce und so. Das ist doch geisteskrank. Das ist schön.
Ich finde die meisten Auslagen in so All-You-Can-Eat-Läden und wir waren ja selber neulich mal, als wir dienstags vor der Sendung zusammen, Klaas, wir beide, ins Dorf gefahren sind, ne? So kommt uns das immer vor,
Tal.
Wenn wir vom Studio, wenn wir 200 Meter Auto fahren, dann sind wir zu Fuß laufen natürlich, dann sind wir praktisch im Zentrum, in Downtown Adlershof und da waren wir auch bei so einem All-You-Can-Eat-Restaurant und da sieht man immer, da die Betreiber tun das in die... Wir haben früher auch einen Laden gehabt, da haben wir gesagt, da haben wir aus den 8 Mülleimern gegessen, weil so 8 solche Wannen mit Essen lagen. Und da siehst du, wie die Betreiber den Appetit der deutschen Kunden sehen. Ne? Wenn sie selber sagen, wir machen jetzt ein asiatisches Restaurant, auch als Deutsche natürlich, aber so vom typischen Gast, weil die schmeißen da alles rein, was sie glauben, was denen gut schmeckt, die da halt essen, ne? Das ist ja null, wenn das ein Chinese ist, das hat mit chinesischer Küche, die ja hochfein ist und ganz grandios, hat das ja gar nichts zu tun, ne? Das ist ja alles, was der Tiefkühlbeutel herhält, ne? Dann einmal in die Fritteuse und dann rein, dann sind immer so fiese Frühlingsrollen, dann ist so irgendwas, wo eigentlich nur so eine Soße ist mit Kartoffeln, was einfach nur satt macht, damit die Leute nicht noch einen Teller fressen, ne? Und dann gibt's so 2 gute Sachen. Also das ist wirklich absurd.
Eben gerade, ich war einen Döner holen, ne?
Ja.
Und das ist auch eine Frage an euch wieder. Vor mir stand einer, der hat den Döner bestellt, bei dem Dönermann. Und der Dönermann, der hatte heute, glaube ich, seinen ersten Tag, der da war. Und das Problem war, jetzt nicht generell ein Problem, aber in der Kommunikation, die dann folgte, war das Problem, dass er kein Deutsch konnte, kein Englisch konnte.
Ja.
So. Und der war auch jetzt so, also der war im Nebenjob, war der Dönermann.
Ja.
So, also das hat er so, kurz vom Basketballplatz ist er da nochmal aufgelaufen. So. Und dann hat er halt irgendwie, der Mann vor mir, einen Döner bestellt. hat den auch serviert gekriegt und da meinte er noch, ah, könnte ich noch einen Teller haben, ich würde es hier essen. Wurde nicht verstanden. Und dann hat der nochmal gesagt, Teller. Und dann hat er einfach nur gesagt, nein. Ähnlich wie dein Barber. So, und das Ding war, pass auf, da ist eine Vitrine und hinter der Vitrine waren bestimmt 6 Stapel mit Tellern. So, und er hat noch hingedeutet, hat gesagt, nein. Und dann hat er seinen Döner genommen und hat gesagt, okay. Und hat es dann hingesetzt ohne Teller. Und in dem Moment ist dem Dönermann eingefallen, ist das überhaupt korrekt, wenn man Dönermann sagt, man möge es mir entschuldigen. Aber
ist ja auch Kaffeemann, so genau. Kaffeemann.
Ist dem eingefallen, was der wahrscheinlich gemeint hat und hat ihm einen Teller gebracht. Also ja. Es ist nochmal gut ausgegangen. Ja. Aber ich fand es so witzig, dass er dann irgendwie, obwohl da die Teller standen und es offensichtlich gelogen war, wenn er sagt nein, dass er irgendwann gesagt hat, na gut, dann trolle ich mich so.
Ja,
und
ich glaube, ich wäre auch Stress. So, ne? Ja, würde ich
du wärst auch so, ja.
Ja, da, aber ja. Selbst da würde sogar ich kapitulieren. So ein Typ, weißt du, wo man das Gefühl hat, dass einer 5 vor Michael Douglas in Falling Down hier, du kriegst keinen Teller. Ne, dann sag mal, okay, gut, vielleicht komme ich ja ohne Teller zurecht. Ist ja euer Tisch, den ich voll klecker.
Das fand der richtig verblüffend, als er da hört, die haben keine Teller.
Wisst ihr, was ich absurd finde, dass ihr so lachen könnt? Hm? Während draußen tobt der Krieg. Draußen tobt ein erbitterter Kampf. Ein Duell zwischen 2 Menschen, die eigentlich gar nicht hier sind, aber der Kriegsschauplatz ist hier im Büro.
Was macht?
Auf der einen Seite Schmittis Mutter. Die fantastische Kekse backt. Mhm. Und auf der anderen Seite ihre Widersacherin, muss man sagen, die Mutter von Christine, die auch fantastische Kekse backt. Leute, wir haben Kekswars in der Florida.
Ja, und ich habe sehr viel Narcos geguckt in letzter Zeit. Und meine Strategie
von Christine, Mutter, habe ich hier eine Schachtel in der Hand.
Ja.
Die war schon auf meinem Schreibtisch. Von deiner Mutter bislang nichts
angekommen. Nee, weißt du warum, ne? Da hast du ja wohl selbst zuzuschreiben, du alter Krümelmonster, ey.
Wieso, was habe ich gemacht?
Ja, das haben wir ja schon mal hier erörtert.
Ach so, weil ich die gerne gemacht habe.
Weil er die zu genüsslich gefressen hat.
Das Problem war, dass ich sie mochte, dass ich sie gerne essen mochte.
Also Joko hat gerade Weihnachtsplätzchen gebracht.
Kriege ich wirklich keine, weil ich...
Mach mal auf, bitte. Du darfst sie eh nicht essen.
Nee, das ist zugeklebt.
Ich will es dir erklären, Klaas.
Aber haben erstmal die ZuhörerInnen Frage nach draußen und antwortet bitte mit einem Ja nach dem Piepton. Habt ihr verstanden, dass hier 2 Mütter von geschätzten Mitarbeitern der Florida praktisch in einen Kekskrieg gegangen sind,
Cookie
obwohl
Wars.
Sie nicht weiter voneinander weg wohnen können?
Ja.
Und die beliefern beide diese Firma mit dem geilen Scheiß. Und hier werden auch schon Mitarbeiter unter Druck gesetzt. Welche Kekse Ihnen denn wohl besser schmecken?
So, ich sehe das so. Also ich habe ja gerade gesagt, ich gucke sehr viel Narcos und da kann man sagen, meine Mutter war Pablo Escobar. Sie war als erstes da, sie hat am besten geliefert und hat in rauen Mengen
immer
hat das Zeug hierhin geschafft.
Immer pünktlich.
Ne? Jetzt kommt das Kali-Kartell so um die Ecke, ne? Und scheiß da und macht so ein bisschen auf Vornehmen und da werden die Sachen noch ordentlich eingepackt und so. Und
Gentleman-Keks-Backerin.
Ja, ganz schöne Dosen auch.
Und wir werden das mit Verknappung bestrafen.
Was?
Ja, und du bist das erste Opfer. Es wurde schon verknappt, Klaas. Deswegen gab es für dich mal in dieser Rutsche keine Kekse.
Das wird dem Markt entzogen?
Ja.
Wie bitte?
Ja, bis die Nachfrage wieder da ist. Ne? Bis man weiß, das ist halt, ja, es gibt solchen Stoff und solchen.
Da macht ihr hier einfach die Grenze zu?
Ja.
Das ist ja ein Ding.
Und Brigitte ist das Kali-Kartell?
Mhm.
Aber und Christine, die Mutter?
Ich hol den Señor de Fuentes. Und der wird mit seiner 2-motorigen Propellermaschine ins Saarland fliegen, im Garten von den Eltern dann landen und dann mit vorgehaltener Waffe die Kekse rausholen. Ich schwör's dir, es wird Tote und Verletzte geben, aber ich komme an meine Nussecken.
Soll ich dir sagen, Klaas? Meine Mutter, die war ja jetzt für letzte Woche waren die hier in Berlin, haben mich besucht, waren auch in der Sendung, wer steht mir in die Show? Und davor ruft meine Mutter wie jedes Mal an und sagt, soll ich denn auch noch Nussecken mitbringen? Ne?
Ja.
Für den Klaas oder für Joko. Da habe ich gesagt, ja, für Joko, ja.
Wie bitte?
Ja.
Du bist ein.
Und ich erkläre dir warum.
Du bist ein Machtmensch.
Nein, nein, nein. Der
seine Macht missbraucht.
Nein. Ich erkläre dir warum. Ich weiß,
du kleine F.
Also, Ich sehe da einfach in dem Moment, wo sie sagt, soll ich dem Klaas auch so ein Päckchen fertig machen? Und es ist ja Weihnachtszeit, dann packt die das auch in so Tütchen. Ne?
Kann
so
ich gleich.
Ich erinnere mich daran.
Schreibt ein kleines Kärtchen dran. Ja, Kärtchen. Du erinnerst dich ja.
Das Kärtchen schmeckt immer nicht so gut. Das kannst du noch rückmelden. So.
Und dann sehe ich sie einfach da. Die ganze Küche ist voller Bleche. Ne? Und da sind die Sachen drauf. Und dann wird da noch die so Bleche. Angepinselt. Die Schoko wird da drauf.
Ja.
So.
Sie war jahrelang meine Juliette Binoche in Schokolade. Mhm. Und nun soll das vorbei sein.
Couvertüre und dann packt sie das ein. Und dann fährt sie mit dem Zug 800 Kilometer hierhin,
ja, barfuß.
Damit Klaas das aufreißt und wegfrisst.
So, die Kekse in kleinen Säckchen geschluckt, in kleinen Säckchen geschluckt, im Körper transportiert, damit niemand sie hochnimmt zwischendurch, damit das hier auch ankommt, die Ware.
Und da habe ich meiner Mutter gesagt, ich sehe Klaas im Moment nicht viel. Einfach, um sie vor dem Schmerz zu bewahren, das nochmal ansehen zu müssen. Also es ist gar nicht so, dass meine Mutter also dir keine...
Ja, alle, aber sorry, ich bin selber schuld, weil das muss Brigitte gespürt haben. Und die hat dann nämlich praktisch nachgebacken und geliefert.
Ja.
Und ich habe sowieso gar nichts bekommen von deiner Mutter.
Naja, hoffen wir, dass am Ende nicht jemand tot auf dem Dach liegt, ne? Bei diesem Cookie-Krieg, ey.
Das wäre gut.
Ja, ich will nur sagen, wenn es Heiner Geißler noch gäbe, dann das wäre jetzt ganz gut, wenn der mal hier schlichten würde. Ich hab Angst, dass es eskaliert, also muss ich ganz klar sagen.
Ja, und von mir ist auch gerne Klaus-Theo Gärtner verkleidet als Heiner Geißler.
Ist auch okay.
Ist auch in Ordnung. Sieht
kommt
genauso
auch selber
aus.
Raus.
Ja, sieht exakt genauso aus.
Ist auch nur aufpassen, dass die Tränensäcke nicht so über den Boden schleifen. Ne?
Soll ich noch mal einen guten Tipp geben? Wirklich einen guten Tipp. Der jetzt ist kein Quatsch, ein richtig guter Tipp. Wir haben doch vor kurzem über Kunst hier gesprochen.
Übrigens, inzwischen heißt sowas Lifehack, ne? Gibt da keine Tipps mehr, oder?
Nee, ich will aber nicht so, ich will jetzt nicht einen Trick praktisch verraten, sondern
wie man sich von anderen die Schnürsenkel zu machen lässt. Das wäre ein Lifehack.
Ja, ist ein Lifehack, habe ich wohl, ist ein langes Thema.
Morgen dann.
Ja, können wir morgen besprechen. Stimmt, ne? Verschieben wir auf morgen.
Du hast einen guten Tipp.
Genau, wir haben ja über Kunst hier gesprochen. Und das große Problem ist ja, dass so ein Picasso oft zu teuer ist, ne?
Das stimmt wohl, ja.
Ja, kann man sie nicht einfach irgendwo hinhängen und so und sagen, ja, mal gucken, da hängt er jetzt ganz gut, mal sehen, wo
das
ich den...
Das nervt.
Ja. Genau, aber trotzdem interessiert man sich vielleicht dafür und da habe ich jetzt was und das möchte ich einfach mal als Tipp rausgeben, weil das ist wirklich gut. Ich habe mir das angeguckt und ich war total begeistert von den Sachen. Ist auch was für dich, Jakob. Es gibt den Studentenkunstmarkt. Das ist eine Online-Galerie, die ausschließlich Kunststudierende vertritt und die unterstützen praktisch Studierende und haben jetzt natürlich zu Beginn der Karriere ist ein bisschen schwer, keine großen Galeristen wollen das ausstellen und so weiter und es kommt eben nicht so an den Mann oder an die Frau, aber es sind ganz tolle Sachen da und Studentenkunstmarkt heißt das Ganze.
Das kann ich kaufen.
Das Ganze kannst du kaufen, genau, das ist, 80% der angebotenen Bilder liegen unter 1000 Euro.
Also, ist nicht ernsthaft interessant?
Es ist wirklich interessant. Und
ist das schön aufbereitet? Kann ich das in Ruhe durchblättern im Internet?
Ja, du kannst bei Instagram gucken.
Okay.
Das kannst du dir bei Instagram anschauen und dann gibt's so auch so, da werden die auch so vorgestellt und kann man sich so Interviews angucken mit den Künstlerinnen und Künstlern und werden die so, jeden Monat ist so einer im Fokus und dann kann man sich so anschauen, wie die das machen. Und es sind wahnsinnig tolle Bilder, nicht nur Bilder, also alles Mögliche. Und dann kann man wirklich echte, tolle Kunst zu Hause haben. Und ich meine, Kunst ist ja nicht einfach nur sowas, was irgendwie reiche Russen jetzt statt Gold irgendwie in den Safe stellen und da ist es dann, bis es hoffentlich mehr wert ist und dann kriegt es der Nächste, aber eigentlich kriegt es keiner zu Gesicht, sondern es sind halt Leute, die gesagt haben, ich werde jetzt Künstlerin oder Künstler, was ja eigentlich eine total verrückte Entscheidung ist, hatte auch lange da keinen Bezug zu, aber einer meiner Nachbarn ist genauso ein Künstler und der ist genauso, wie man sich's vorstellt, der ist nachts in seinem Atelier.
Ach, den haben wir an deinem Geburtstag kennengelernt.
Ja, genau.
Ja.
Ja, und Stefan steht da, könnt ihr auch mal euch anschauen. Ich war in seiner Galerie, die noch woanders ist, in seinem Atelier. Auf meiner Instagram-Seite ist da so ein gespeichertes Video. Da habe ich eine Stunde da besucht, da könnt ihr euch das alles anschauen und so. Total interessant. Und da habe ich das erste Mal gesehen, wie das ist. Dass der wirklich durch alle Lebensphasen hindurch geht der da nachts hin, malt tolle Bilder und ist dann auch so ganz allein, hat so Kopfhörer auf und kommt dann da so angekleckert dann da raus. Und aber das ist zum Beispiel einer, kann man immer hingehen und den nerven, weil der freut sich immer. Man kann immer hingehen und sagen, so, jetzt lass uns eine Stunde was anderes machen, da freut er sich und macht das dann auch. Und irgendwie habe ich durch den gemerkt, dass das halt nichts Abseitiges ist, was man erstmal kapieren muss oder so, sondern das ist ja so ganz normal, das ist so, und er hat auch gar keine Wahl, wenn ich davon mache, das sagt er, ja, weiß ich jetzt auch nicht, muss ich irgendwie machen, weil mir macht das Bock. Und das ist auch der ganze Grund. Und wenn man sich das anguckt, ja, macht einfach Spaß, sich das anzuschauen. Also Studentenkunstmarkt, als Online-Galerie gibt es bei Instagram oder auch selber nochmal, das findet ihr, wenn ihr jetzt googelt und so, guckt euch das mal an, ist echt gut.
Ich schreibe es mir jetzt nur nicht auf, weil ich dich ja jederzeit nochmal fragen kann.
Das steht ja bestimmt auch in den Shownotes, ne?
Ja, das steht in den Shownotes oder werden wir das nochmal so komplett verlinken. Ja, einfach eine gute Sache, die ich euch erzählen wollte.
Na, vielleicht kann da ja, kann er nicht, der Kimmich, da komme ich nämlich auch zum Punkt, wurde auch angemahnt.
Das wird mir auch geschrieben, ja.
Ja, weil wir haben einen ganz riesen Fehler gemacht.
Du hast einen gigantischen Fehler gemacht.
Gott im Himmel, ne? Wir hauen hier so raus, ne? Diffamierung, alles drin, ne? Die Anwälte sitzen mir schon im Nacken. Wir haben ja gesagt, dass der Kimmich da von Bayern freigestellt wurde, wenn er in der Quarantäne ist, weil er sich nicht impfen lässt. Landet er öfter in Quarantäne und ihm wurde das Gehalt für die Zeit gestrichen. Und ich habe ja gesagt, das sind 800.000 Euro,
ja,
die ihm da durch die Lappen gehen in einer Woche.
Und hast du wieder übertrieben?
Ja, ja.
Ja, in zwei Wochen.
Ja.
Also völlig falsch. Der Mann verdient gerade mal 350.000 bis 400.000 Euro in der Woche.
Ja,
und das, also das tut mir wahnsinnig
sagen,
leid.
Das lässt die ganze Geschichte in anderem Licht.
Ich finde auch ja gerade, ja,
dumm, Schmitty.
Naja, vor allem man muss auch in diesem Thema, wo so viel drinsteckt, ja, wo jeder irgendwie gerne zuspitzt, verdichtet, zynisch ist, ja, und Hauptsache da irgendwie macht man so, das, was du hier machst, ist akustisches Clickbait.
Ja, es war dumm, es war dumm, es tut mir leid.
Hat eine ganz andere Geschmacksrichtung jetzt, die Geschichte. Ja. So finde ich es gar nicht mehr so schlimm.
Den armen Mann da, den armen Teufel da haben wir an die Pinnwand genagelt.
Ey, apropos, ihr habt Philipp Lahm angezündet gestern. Hast du mitgekriegt?
Sehr schön, ich habe es gesehen und er hat gekniffelt, ne?
Ja,
und geknistert.
Und gebrannt.
Und gebrannt.
Unser Kollege Franz hat eben gesagt, es hat noch ganz lang im Studio nach dem verbrannten Philipp Lahm gerochen.
Ja, ja.
Und das stimmte.
Ja, ja, ich hatte auch so ein Gefühl, weißt du, kennst das ja, wenn du irgendwie schiebst was in den Ofen und dann machst du was anderes und irgendwann fällt dir Sieden heiß. So,
ja,
und so hatte ich auch kurz, nein, der Lahm, der brennt ja immer noch.
Ja.
Oh, so ein Ärger, jetzt ist er mir verbrannt, der Lahm.
Ja.
Ja. Also das war irgendwie ein witziges Bild, also es war ein kurioses Bild, weil manchmal hat man was in seinem Kopf und man hat so die Idee im Kopf und denkt, ja, das könnte man eigentlich machen.
Ja, vielleicht müsste die Idee noch mal ein bisschen skizzieren.
Ach so, es ging darum, dass wir den Wikipedia-Eintrag von Philipp Lahm wollten wir nach vorne petern, indem wir also da tatsächlich stattgefundene Ereignisse schaffen, die er wirklich macht, die also dann auch wirklich in der echten Welt stattgefunden haben. Und dann können die auch bei Wikipedia reingeschrieben werden. Das
als
stimmt
Quelle,
als Quelle. Und damit der Wikipedia-Eintrag einfach noch so ein bisschen Ecken und Kanten kriegt und so ein bisschen interessanter wirkt. Das war die Idee und dachte ich, wenn da jetzt drin stünde, er würde mit einem brennenden linken Arm einen Kniffel würfeln,
ja,
das ist ja schon was Besonderes.
Aber was hat dich gestört an dem Wikipedia von Philipp Lahm bisher?
Ja, das war mir zu langweilig, da lief ja alles glatt immer.
Titel,
das
war's.
Keine Skandale, der
Kein
Mann.
Kein Skandal.
Ne?
Da musste ein bisschen Pfeffer rein. Aber da ist, liegt auch der Hase im besagten Pfeffer. Die Leute von Wikipedia sagen, es fehle für diesen Eintrag die Relevanz, was eine unfassbare Frechheit ist. Ich kann nur jeden Baywatch Berlin-Hörer oder jede Baywatch Berlin-Hörerin dazu aufrufen, bei Wikipedia nochmal ein bisschen Druck auf den Kessel zu geben, dass dieser Satz da stehen bleiben darf. Für mich gehört alles in ein Lexikon, was wahr ist, durch eine Quelle zu belegen ist und was passiert ist. Wer kann denn von euch da draußen sagen, er hat schon mal mit einem brennenden Arm einen Kniffel gewürfelt. Nicht mal Angela Merkel hat mit einem brennenden Arm einen Kniffel gewürfelt. Und Philipp Lahm hat das gemacht. Also hat das auch da zu stehen als Erfolg.
Aber auch überhaupt, dass die jetzt auch anfangen mit diesem Laberwort Relevanz.
Ja, was soll das?
Ja, also das ist ja, das ist doch so ein Fernsehen.
Also es ist
enzyklopädische Relevanz.
Relevanz, ja, die fehlt.
Ja, aber das ist doch ein wichtiger Teil seines Lebens.
Bei mir steht, Schmidt wohnt mit seinen zwei Katzen in Berlin. Das ist Relevanz.
Ja, ja, im Kontext der sonstigen Ereignisse.
Ja.
Man muss es immer im Kontext des Rests sehen.
Da kann ich langkniffeln, ne?
Ja. Also bitte helft uns damit, dass es da wieder stehen darf.
Ja, ich weiß auch jetzt nicht. Also, aber dass die so rumjonglieren mit diesem Quatschwort Relevanz, was man eigentlich immer nur ansetzt, um zu beschreiben, wie irgendwas werden soll, was es noch nicht gibt. Da geben wir das Thema, es muss ja sehr relevant sein. So, und dann wird das immer so gesagt. Und dann am Ende sagt, ja, genau, also es auf jeden Fall muss das relevant sein. Ja, ja, ja. Wir machen hier so relevante Sachen. Ja. Das ist ein typisches Laberwort aus dem so Schlauschau-Fernsehen.
Ja.
Aber was ist das für ein System, dass da irgendjemand sagen kann, das sind ja auch Leser, LeserInnen, die können sagen, nee, das ist nicht relevant. Ja.
Nee,
das
sind Autoren.
Da rumgekniffelt
das sind Autoren. Es ist tatsächlich eine Community, die sich.
Ja, yeah, but who are they to judge?
Ja, naja,
Autoren. Es wird ja auch Autoren geben, die das gut fanden und relevant finden,
die das
dass
sehr
der
relevant
Lahm da
finden.
Kniffelt. Bei,
ja, so ist das
dann.
Was ist, wenn ich sage, Schmidt ist für mich enzyklopädisch nicht relevant? Wird er doch auch nicht gelöscht.
Doch, ich wurde gelöscht. Am Anfang ganz oft. Die waren nur sehr penetrant, bis der Wikipedia-Eintrag irgendwann stand.
Ja, dann ist ja klar. Also, wir sind das Volk.
Weil eure Scheiße da mit Fantastico und so wurde alles weggelöscht, ne?
Nicht relevant, oder was? Mhm. Aber das sind zwei Katzen, das ist relevant.
Ja, da hat aber jemand gemerkt, was halt eine Lüge ist, einfach. Lüge ist vielleicht nicht relevant.
Mhm. Es streiten sich nur die Gelehrten. Mhm. Ja, ja. Eine Sache, das haben wir jetzt heute schon wieder vergessen, da hat mir ein Tobi geschrieben. Ich hoffe halt, also ich habe einen anderen Tipp, den ich vielleicht ihm geben kann. Der hat zu mir geschrieben, lieber Klaas, meine Oma 86 hört liebend gerne euren Podcast, oh. Baywatch Berlin. Leider hört die nicht mehr gut, daher meine Frage und Bitte. Könntet ihr in den nächsten Folgen vielleicht ein bisschen lauter sprechen? Damit würdet ihr meiner Oma einen Riesengefallen tun. In jedem Fall, vielen Dank, herzliche Grüße, sende Tobi. Ja, Tobi, also wir sprechen ja zwischendurch auch mal laut, ne? Aber ich glaube, wenn man nur das hört, was Jakob schreit, dann setzt sich daraus kein zusammenhängender Sinn zusammen. Ne? Dann kann man den Lückentext, den füllt man nicht mal mit 86 Jahren Lebenserfahrung. Ja. Also wäre es schon schade, wenn im unteren Bereich alles wegkommt. Das heißt, ich würde dir empfehlen, dreh es einfach ein bisschen lauter. Man muss für die Oma das auch mal ertragen. Ich habe damals für meine Oma in anderen Zeiten, wo wir also noch nicht so digitalisiert waren, wie ihr jungen Leute, da hat meine Oma, die war großer Fan vom Walzerkönig André Rieu.
Oh, ja.
Das ist der Perverse mit der Geige, der die immer so einklemmt und den die Augenbrauen so hochzieht.
Nicht David Garrett, sondern eben André Rieu.
Mhm. Stimmt, das war uneindeutig. André Rieu, also der alte Perverse mit der Geige. Ja? Der war der große, so habe ich von meiner Oma nicht geredet, aber der war der große Walzerkönig oder ist er immer noch, weiß ich auch nicht. Und dann hat er da so Vierer-CDs rausgebracht. Und da war von, also alles ist da drauf. Alles, was man sich nur vorstellen kann. Und dann hat meine Oma aber keinen CD-Player, hat auch gesagt, Junge, das lerne ich nicht mehr, ich brauche das auf Kassette. Und mit meiner Anlage zu Hause ging es nur zum Überspielen, wenn man das in der Lautstärke gehört hat, in der es später auf der Kassette drauf sein sollte. Ich konnte es nicht leise überspielen, ja, sondern es musste in Originallautstärke abgespielt werden. Das heißt, bei mir liefen dann ungefähr gefühlt 300 Minuten Walzerdelirium von André Rieu im Kinderzimmer. Und das war der Moment, wo mein Vater mich aufgegeben hat. Gesagt hat, okay, alles falsch gemacht.
Das ist aber lieb von dir.
Ja, habe ich dann überspielt, ja. Sonst hat sie immer nur so Volksmusikkassetten von der Tante Lenchen bekommen. Die hat sie aus Höflichkeit angenommen, aber eigentlich gesagt, dass sie scheiße findet. Ist doch keine Musik.
Ach ja. Ich habe noch einen Tipp für euch.
Ja.
Das ist aber die Abteilung Ernst, Klaas.
Okay.
Handy auf den Tisch.
Ja.
Und ich muss dazu sagen, es ist schwer, diese Serie, die ich gleich euch ans Herz legen werde, zu beschreiben, ohne so Adjektive wie sehr gut oder wahnsinnig spannend oder so zu benutzen, wohl wissend, dass sie aber mit der Thematik sehr schwierig sind. Also ich beschreibe damit nicht den Inhalt, sondern die Machart, wenn ich so Adjektive wie gut oder sehr spannend benutze. Das muss man da vorweg schicken. Und zum anderen werde ich nicht spoilern, sondern alles, was ich euch jetzt sage, ist sehr genau abgestimmt auf den Trailer. Den habe ich mir davor extra nochmal angeguckt. Alles, was ich euch sage, erfährt man aus dem Trailer. Und das ist nur ein Bruchteil dessen, was diese Serie zu bieten hat. Es gibt bei Apple TV Plus aktuell eine Serie, die heißt The Line. Und das ist eine vierteilige Doku-Serie, eine Miniserie. Und es geht um einen Kriegsverbrecher im Irak. Und zwar, die Serie beginnt mit der Ausbildung von einem SEAL-Team. Man sieht so die Einblicke, wie die trainiert wurden, wie die aufs Härteste für den Kampf, fürs Töten letztlich auch ausgebildet wurden. Und dann mit einem hochdekorierten Kriegshelden als Anführer in den Krieg geschickt wurden, in den Irak. Und dieser Kriegsheld, der war vorher in 10 Einsätzen auf der ganzen Welt, hat in Afrika, im Iran, in Irak, überall war der in dieser Spezialeinheit, dieser Elite-Truppe und hat sich da mit Tapferkeit und allem aus hervorgehoben. Und da waren die Rekruten sehr froh, dass sie den Mann an ihrer Seite hatten und sind zusammen in den Irak. Und das Faszinierende von dieser, was jetzt so in der ersten Folge ist, diese Ausbildung und was die für ein Mindset, sage ich jetzt mal, mitkriegen, ist so reinzublicken, wenn jemand sich ausbilden lässt, zu töten und das dann auch wirklich als seine Aufgabe begreift und es kaum erwarten kann, wann er endlich das Gelernte anwenden kann. Das führt dann zu so Sachen, dass sie fahren nach Mosul, weil da die Stadt muss vom IS befreit werden damals. Und die sehen das wie der Super Bowl in ihrem Job. Das sagen die auch wortwörtlich. Das ist wie dorthin zu kommen. Die wollten dorthin, wo es am meisten brennt. Das ist wie der Super Bowl. Jetzt sind wir da, wofür wir trainiert haben. Und das sind die Interviews. Also die ganze Serie ist aufgebaut aus zum einen Helmkameras von den von den Soldaten dort. Das heißt, man sieht in Super HD und in 4K wirklich das Kriegsgeschehen aus aller.
Das heißt auch, du sagst, die Serie ist aber eine Doku. Ne?
Ist eine Doku. Ja. Und dazu auch die Soldaten, die diese Helmkameras tragen, die auch diese Situation, die man dann auch sieht, nochmal beschreiben und ihre Denkweise davon. Mhm. Und dann passiert Folgendes: Der Ausbilder, der halt einfach so der Kriegsheld war, der wird mit seiner Truppe, diesem SEAL-Team, nachdem sie jahrelang aufs Töten trainiert wurden, hinter den Fronten gehalten. Also sie dürfen nicht dorthin, wo sie sich eigentlich hinwünschen, nämlich zu diesem Super Bowl, wo es kracht, wo man den ganzen Tag rumschießt und so weiter. Also ganz seltsames, schwer zu begreifendes Mindset. Und das macht die so wahnsinnig, dass sie da gefangen sind mit ihren Fähigkeiten, mit ihren mit ihrem Training hinter den Linien, dass der Ausbilder beschließt, die Linie zu übertreten. Es gibt nämlich wirklich eine Linie, bis wohin diese Truppen vorrücken durften. Und die sind dann nachts und tagsüber teilweise über diese Linie gegangen und sind in Bereiche vorgedrungen, wo sie eigentlich nie sein sollten. Nur mussten da teilweise die Detektoren, mit denen sie geortet werden können, ausschalten. Das heißt, es war auch immer die Gefahr da, dass ein US-Flugzeug denkt, das wären feindliche Kämpfer und wirft Bomben auf die ab und so. Und dann sind die immer so vorgedrungen. Und als das auch nicht mehr gereicht hat, hat der Ausbilder sich irgendwann auf ihren Stützpunkt aufs Dach gesetzt mit dem Scharfschützengewehr und hat wahllos Zivilisten erschossen. Und daraufhin ist es ein einmaliger Vorfall in so einem SEAL-Team, dass das SEAL-Team selbst sich gegen diesen hochdekorierten und angesehenen Soldaten wenden und Beschwerden vorbringen beim Kriegsgericht sozusagen. Und der landet dann auch vor Gericht und wird Kriegsverbrechen angeklagt. Und was daraufhin passiert, ist unfassbar und es wandelt sich von einer wahnsinnig eindrucksvollen und grausamen Beschreibung vom Krieg und man ist wirklich hautnah dabei und man kriegt den ganzen Wahnsinn wirklich wie in noch keiner, und das garantiere ich, noch keiner anderen Doku serviert, und das wandelt sich zu einer Art Gerichtsthriller. Also entschuldigt, dass man das so fiktionalisiert, aber wo auch Sachen passieren, wo man sagen würde, im Drehbuch würde man es nicht glauben. Es ist eine unfassbare Serie, die einem auf den Magen schlägt. Das ist jetzt nichts für die schönen Tage, aber die muss man gesehen haben, weil ich finde, näher kriegt man den Wahnsinn vom Krieg und auch diese Graustufen, die es darin gibt. Es gibt nicht den Bösen, es gibt nicht den Guten, es gibt immer was dazwischen. Man kann Teile von ihrem Denken irgendwann nachvollziehen. Und das funktioniert allein deswegen, dass man durch die Helmkamera sieht, mit was sie immer konfrontiert werden. Dass man so auch Sätze, die sie am Anfang der Doku sagen, wo man sagt, das sind Psychopathen, dass man es irgendwann nachvollziehen kann. Und das ist wahnsinnig stark und beschreibt so den Krieg, den Wahnsinn des Krieges, der da Tag und Nacht jetzt auch gerade herrscht, vortrefflich.
Ja, du hast gerade gesagt, dass man Sachen nachvollziehen kann, aber was ist trotzdem so, was für ein Eindruck bleibt zurück, wenn die letzte Minute da vergangen ist? Was ist deine Perspektive auf so etwas, die du vielleicht bislang nicht hattest oder die sich bislang gebildet hat durch eine ganz normale Herangehensweise?
Es sind schon so Sachen, die man immer mal geahnt hat. Also so zum einen, was ja auch schon in Kriegsfilmen wie Platoon oder Apocalypse Now oder so, das, was der Krieg oder diese Umstände da auch mit der Psyche machen und dass man sich da irgendwann so anpasst, dass man es, und das sagen die Soldaten auch selbst, jemand, der in Texas sitzt und das auf dem Papier liest, was die sagen, was die machen, wenn sie zum Beispiel auch Fotos mit Kriegsgefangenen machen, die tot auf dem Boden liegen, und dann, ihr kennt diese Fotos, die habt ihr alle auch irgendwann mal gesehen, und dann posieren sie da hinten so Daumen hoch, und man kriegt so einen Einblick, man muss es nicht verstehen, aber man kriegt einen Einblick, wie es dazu kommen konnte und wie die Gedankenwelt dahinter ist. Das ist so ein bisschen neu und ich glaube,
also aber mit weniger jetzt ausformuliertem tatsächlichem Verständnis, sondern dass man so ein bisschen kapiert, zu was Leute gemacht werden können. Exakt, durch grausame Umstände. Das meine ich, ja. Ja, dass man nicht denkt, ah ja, okay, jetzt verstehe ich ein bisschen den Gedanken dahinter, sondern dass man einfach sagt, es gibt Umstände, die man sich nicht vorstellen kann, die dafür sorgen, dass das Schlimmste und das Grausamste aus Menschen herausgeholt wird.
Und das auch zur Normalität wird. Mhm. Und das ist, glaube ich, wirklich, ich glaube, das meiste, was ich daraus nehme, und das, darum dreht sich diese ganze Serie, ist dieses The Line, ist zum einen wörtlich zu verstehen, als diese Linie, die sie übertreten, um in Gebiete vorzudringen, die in diese nicht rein dürften, aber natürlich auch psychologisch, werden da Linien überkreuzt. Wann ist jemand ein Soldat, wann ist jemand ein Mörder? Wann ist jemand ein Psychopath, wann macht er das Notwendige, was in so einem Krieg notwendig ist? Ja, nämlich irgendwie, wer sich da in ein Zielteam ausbilden lässt, der muss damit rechnen, dass er Menschen umbringen muss oder töten wird. Und das ist alles so unfassbar. Eine wahnsinnig, wahnsinnig gute Doku.
Okay. Danke, Ende.
Baywatch Berlin ist eine Studio-Bummens-Produktion in Zusammenarbeit mit Late Night Berlin und freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt es jeden Freitag, überall, wo es Podcasts gibt.